Die Psychologen Adam Galinsky und Thomas Musweiler schlugen subtilere Strategien vor, um bei Verhandlungen dem Ankereffekt zu widerstehen. Sie wiesen die Verhandlungsführer an, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und ihr Gedächtnis nach Argumenten gegen den Anker zu durchforsten. Die Anweisung, System 2 zu aktivieren, war erfolgreich. So wird der Ankereffekt zum Beispiel reduziert oder auch ganz aufgehoben, wenn derjenige, der den zweiten Zug macht, seine Aufmerksamkeit auf das Mindestangebot lenkt, das der Gegner akzeptieren würde, oder auf die Kosten, die dem Gegner dadurch entstehen, dass er keine Einigung erzielt. Grundsätzlich mag eine Strategie des bewussten Denkens des Gegenteils eine gute Verteidigung gegen Ankereffekte sein, weil sie die verzerrte Rekrutierung von Gedanken, die diese Effekte erzeugen, beseitigt. Versuchen Sie schließlich einmal, den Ankereffekt bei einem Problem von öffentlichem Interesse herauszuarbeiten. Der Höhe des Schadensersatzes in Fällen von Körperverletzung. Hier werden den Geschädigten mitunter sehr hohe Summen zugesprochen. Unternehmen, gegen die sich solche Klagen vielfach richten, wie Kliniken und Chemiefirmen, haben sich für gesetzliche Obergrenzen von Haftungssummen stark gemacht. Vor diesem Kapitel haben Sie vielleicht geglaubt, dass Entschädigungsobergrenzen für potenzielle Beklagte zweifellos eine gute Sache seien, aber jetzt sollten Sie da nicht mehr so sicher sein. Betrachten Sie den Effekt einer Kappung von Schadensersatzansprüchen bei $1 Million. Diese Regel würde dafür sorgen, dass es keine höheren Entschädigungssummen mehr gibt, aber zugleich würde der Anker viele Entschädigungsbeträge, die ansonsten viel kleiner wären, in die Höhe treiben. Sie würde höchstwahrscheinlich Täter, die sich einer schweren Körperverletzung schuldig gemacht hätten, und Großunternehmen viel stärker begünstigen als kleinere Firmen. Ankerung und die beiden Systeme. Die Wirkungen von zufällig ausgewählten Ankern sagen uns eine Menge über die Beziehung zwischen System 1 und System 2. Ankereffekte wurden immer bei Urteils- und Entscheidungsaufgaben erforscht, die letztlich von System 2 abgeschlossen werden. Doch System 2 arbeitet mit Daten, die im Rahmen einer automatischen und unwillkürlichen Operation von System 1 aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Daher ist System 2 anfällig für den verzerrenden Einfluss von Ankern, die bestimmte Informationen leichter abrufbar machen. Außerdem hat System 2 keine Kontrolle über den Effekt und weiß nichts davon. Die Versuchsteilnehmer, denen zufällig ausgewählte oder absurde Anker, wie etwa Gandhis Tod mit 144 Jahren, dargeboten wurden, bestreiten entschieden, dass diese offensichtlich wertlose Information ihre Schätzung beeinflusst haben könnte. Aber sie irren sich. Wir sahen in der Diskussion des Gesetzes der kleinen Zahlen, dass eine Nachricht, sofern sie nicht sofort als Lüge verworfen wird, unabhängig von ihrer Vertrauenswürdigkeit, die gleiche Wirkung auf das assoziative System haben wird. Der Kern der Nachricht besteht aus der Geschichte, die auf der jeweils verfügbaren Information basiert, auch wenn die Informationsmenge gering und ihre Qualität schlecht ist. Wisetti. Wenn wir eine Geschichte über die heldenhafte Rettung eines verwundeten Bergsteigers lesen, ist ihre Wirkung auf unser assoziatives Gedächtnis weitgehend unabhängig davon, ob es sich um eine Nachrichtenmeldung oder die Zusammenfassung eines Films handelt. Die Ankerung ist das Ergebnis dieser assoziativen Aktivierung. Ob die Geschichte wahr ist oder auch nur glaubwürdig, spielt keine große Rolle, wenn überhaupt. Die Wirkmächtigkeit von Zufallsankern ist ein Extremfall dieses Phänomens, weil ein Zufallsanker offensichtlich keinerlei Information liefert. Weiter vorn erörterte ich die verwirrende Vielfalt von Priming-Effekten, bei denen unser Denken und Verhalten von Stimuli beeinflusst werden kann, denen man keine Aufmerksamkeit schenkt, und sogar von Stimuli, die gänzlich unbemerkt bleiben. Die wichtigste Erkenntnis aus der Priming-Forschung besteht darin, dass unser Denken und unser Verhalten in viel stärkerem Maße, als wir es erkennen oder wollen, von unserem augenblicklichen Umfeld beeinflusst wird. Viele Menschen bezweifeln die Ergebnisse von Priming-Experimenten, weil sie nicht ihrem subjektiven Erleben entsprechen. Viele andere finden die Ergebnisse erschütternd, weil sie darin eine Bedrohung für das subjektive Bewusstsein von Handlungskompetenz und autonomer Selbstbestimmung sehen. Wenn der Inhalt eines Bildschirmschoners auf einem belanglosen Computer unsere Bereitschaft, Fremden zu helfen, beeinflussen kann, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, Wie frei sind wir dann? Ankereffekte werden als ähnlich bedrohlich erlebt. Obwohl wir uns des Ankers immer bewusst sind und ihm sogar unsere Aufmerksamkeit schenken, wissen wir nicht, wie er unser Denken lenkt und einschränkt, weil wir uns nicht vorstellen können, was wir gedacht hätten, wenn der Anker anders gewesen wäre oder gar kein Anker vorhanden gewesen wäre. Wir sollten jedenfalls davon ausgehen, dass jede Zahl, die uns dargeboten wird, einen Ankereffekt auf uns hat. Und wenn viel auf dem Spiel steht, sollte man sich selbst, sein System 2, mobilisieren, um diesen Effekt zu bekämpfen. Zum Thema Anker. Die Firma, die wir übernehmen wollen, ließ uns ihren Geschäftsplan mit dem erwarteten Umsatz zukommen. Wir sollten uns nicht von dieser Zahl beeinflussen lassen. Wir sollten sie ignorieren. Pläne sind optimale Szenarien. Bei der Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse sollten wir uns nicht von dem Ankereffekt der Planzahlen beeinflussen lassen. Dies können wir unter anderem dadurch tun, dass wir uns überlegen, was bei dem Plan schiefgehen könnte. Unser Ziel bei den Verhandlungen ist es, Ihnen diese Zahl als Anker unterzujubeln. Stellen wir klar, dass wir die Verhandlungen abbrechen, wenn dies Ihr Angebot ist. Das ist für uns keine akzeptable Verhandlungsbasis. Die Anwälte des Beklagten erwähnten scheinbar beiläufig einen Fall, in dem eine lächerlich geringe Schadensersatzsumme zuerkannt wurde. Und es gelang ihnen so, diesen Betrag als Anker für die Entscheidung des Richters festzusetzen. 12. Die Wissenschaft der Verfügbarkeit. Die produktivsten Jahre der Zusammenarbeit zwischen Amos und mir waren 1971 und 1972. Wir waren damals Gäste des Oregon Research Institute in Eugene, das mehrere zukünftige Stars sämtlicher Forschungsfelder, auf denen wir arbeiteten, beherbergte, Urteils- und Entscheidungsfindung und intuitive Vorhersagen. Unser wichtigster Gastgeber war Paul Slovich, der in Ann Arbor mit Amos studiert hatte und lebenslang mit ihm befreundet blieb. Paul stand im Begriff, der führende Psychologe auf dem Gebiet der Risikoforschung zu werden, eine Position, die er seit Jahrzehnten innehat und die ihm zahllose Ehrungen eintrug. Paul und seine Frau Ross machten uns mit dem Lebensstil in Eugene vertraut und bald taten wir das, was alle Menschen in Eugene tun: joggen, grillen und Kinder zu Basketballspielen mitnehmen. Aber wir arbeiteten auch sehr hart, führten Dutzende von Experimenten durch und verfassten unsere Artikel über Urteilsheuristiken. Abends schrieb ich an Attention and Effort. Es war ein arbeitsreiches Jahr. Eines unserer Projekte war die Erforschung eines Phänomens, das wir Verfügbarkeitsheuristik nannten. Wir kamen auf diese Heuristik, als wir uns fragten, was Menschen tun, wenn sie die Häufigkeit einer bestimmten Kategorie abschätzen wollen, wie etwa Menschen, die sich nach dem 60. Lebensjahr scheiden lassen oder gefährliche Fabriken. Die Antwort war einfach. Beispiele der jeweiligen Kategorien werden aus dem Gedächtnis abgerufen und wenn der Abruf leicht und flüssig ist, wird die Kategorie als groß beurteilt. Wir definierten die Verfügbarkeitsheuristik als den Prozess der Einschätzung von Häufigkeit anhand der Leichtigkeit, mit der Beispielfälle erinnert werden. Diese Aussage schien klar und deutlich zu sein, als wir sie formulierten. Aber der Verfügbarkeitsbegriff wurde seither weiter verfeinert. Als wir die Verfügbarkeitsheuristik erforschten, war das Modell der zwei Systeme noch nicht entwickelt worden. Und wir versuchten nicht herauszufinden, ob diese Heuristik eine gezielte Strategie der Problemlösung oder eine automatische Operation ist. Heute wissen wir, dass beide Systeme beteiligt sind. Wir haben uns frühzeitig mit der Frage befasst, wie viele Beispielfälle abgerufen werden müssen, um einen Eindruck von der Leichtigkeit zu bekommen, mit der sie erinnert werden. Wir wissen heute die Antwort. Keiner. Stellen Sie sich folgende Buchstabenfolgen vor und überlegen Sie, wie viele Wörter jeweils daraus gebildet werden können. XUZONLCJM und TAPCERHOB. Sie wussten praktisch auf Anhieb, ohne Beispielwörter zu bilden, dass eine Folge mehr Möglichkeiten bietet als die andere, vermutlich mindestens 10-mal mehr Möglichkeiten. In ähnlicher Weise müssen Sie keine konkreten Nachrichtenmeldungen abrufen, um eine gute Vorstellung von der relativen Häufigkeit zu bekommen, mit der verschiedene Länder im letzten Jahr in den Nachrichten auftauchten. Belgien, China, Frankreich, Kongo, Nicaragua, Rumänien.